ARD.
Und Action.
Moritz?
Ja?
Ich bin schon wieder aufgeregt, ne?
Hallo. Also ich Hallo. Musste noch einmal normal Hallo sagen. Ich hatte die vorletzte Folge nochmal gehört. Da haben viele Leute mir geschrieben, dass du da recht hast.
Und was haben die dir geschrieben? Wirklich?
Nee, ich weiß es nicht. Ich lese meine Nachrichten nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele Leute gesagt haben, oh Mensch, Till hat ja recht. Mensch, deswegen sage ich heute nur Hallo. Hey, na? Till?
Na?
Na? Hey? Na?
Ey. Hey, Sportfreund.
It's Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
Ich bin ganz aufgeregt, Moritz. Es ist so.
Warum bist du aufgeregt?
Also, es war jetzt gestern meine Aufzeichnung, wenn ihr das hört, war gestern meine Aufzeichnung von der Sendung.
Wir müssen einmal nämlich den Zeitstrahl hier erklären. Wir nehmen nämlich auf am Freitagnachmittag. Das heißt, deine erste Sendung ist schon gelaufen.
Nein, die ist nicht gelaufen.
Ich konnte sie aber noch nicht gucken,
weil
sie erst...
Das ist ja das Problem.
Nein.
Die Aufzeichnung.
Pass auf, für dich ist sie gelaufen. Du hast sie schon genommen, hast sie aufgenommen. Aber ich konnte sie noch nicht gucken, weil erst in 4 Stunden das Ganze in der Mediathek freigeschaltet wird.
So, und jetzt ist es für euch, wenn ihr das hört, ist mindestens die erste Folge schon in der ZDF-Mediathek, wahrscheinlich schon auch die zweite, denn ab 20 Uhr...
Kommt auf an, wann ihr es hört.
Ab 20 Uhr ist auf jeden Fall da, Till Tonight. Gast war Hesel Brugger, es war fantastisch. Und jetzt ist es, wenn ihr das hört, Giovanni Zarrella. Siehst du, man muss sofort lachen, da gehen die Mundwinkel nach oben. Finde ich nämlich auch schon, weil Zarrella, freue ich mich sehr drüber. So, und das ist jetzt wirklich so bei mir, die eine Aufzeichnung ist jetzt gelaufen.
Ja.
Jetzt ist heute die Ausstrahlung von der Folge 1.
Ja, klar.
Und das ist sehr aufregend jetzt für mich.
Das wollte ich nämlich auch fragen. Ist das auf einer Skala von 1 bis 10, was ist wie aufregend?
Ich finde das aufregender mit der Ausstrahlung.
Ich kann mir das vorstellen.
Weil jetzt sieht das ja ein Millionenpublikum.
Ja, ich meine wirklich, realistisch gesehen tatsächlich sieht das ein Millionenpublikum.
Realistisch gesehen, ja. Also realistisch gesehen, also eine Million kann hinkommen, glaube ich, ja.
Ja.
Ich glaube schon. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ich will mich gar nicht, da muss ich mich mal einlesen, wie viel das jetzt in den absoluten Zahlen sind.
Ja.
Aber ja. Das ist ungefähr in diesen Dimensionen, glaube ich, findet das statt. Und das ist dann schon ein bisschen aufregend, wie das dann so ist. Also gibt es dann da Feedback oder, weißt du? Also da gibt es ja Feedback.
Ja, vor allem gestern, also gestern hattest du ja die Kontrolle. Du hattest ja die Kontrolle, wie du diese Sendung machst.
Genau.
Aber heute, du hast ja keine Kontrolle darüber, wie Leute das dann finden.
Genau, das finde ich doof. Weil ich würde gerne, dass die das gut finden. Und und die so, weißt du, ich würde die gerne so einstellen, die Leute, dass sie das gut finden. Aber du hast komplett recht. Man ist so ein bisschen hilflos, weil die wird jetzt einfach so gesendet. Und dann muss man hoffen, dass das, was man gut und lustig findet, auch andere nochmal gut und lustig finden. Weil im Publikum zum Beispiel, wo es, habe ich gemerkt.
Ja, klar. Das waren deine Leute aber auch, ne?
Das war sehr gute
Stimmung.
Jetzt
sehen das ja alle.
Das waren auch meine Leute, genau. Und jetzt ist es ja.
Da kannst du ja nicht mehr kontrollieren. Ja.
Ich würde jetzt nicht nur, dass das der Till Reiners Fanclub guckt, sondern auch Marianne von nebenan.
Ja.
Und Holger. Und am besten auch noch Mohammed. Und Aishegül.
Leo.
Ja, so, weißt du, so. Aber
Leo ist
alle.
Non-binäre Name.
Ja, so. Ja. Ja, bitte, alle, ja?
Ja.
So, wir können ja nicht, also ich bin da, wie soll ich sagen?
Ich bin da gar nicht wählerisch. Also du willst nicht nur ein männliches, älteres, weißes Publikum ansprechen. Alle sollen es sehen.
Ja.
Und das ist das Gefährliche, das darf man nicht vergessen, alle sollen es auch mögen.
Richtig. Also Diversität ist bei mir jetzt nicht nur eine politische Überzeugung, sondern auch aus purem, weißt du, ich brauche alle. Ja,
pures Eigeninteresse.
Genau.
Du bist das richtig. Deutschland, das unser Deutschland sein
richtig.
Sollte. Du siehst also, da vor allem erstmal die Vorteile richtig. Und ziehst dann nur das Gute bei raus,
das,
weil du irgendwie denkst, na ja, ist doch voll wichtig, dass es alle zusammen müssen das gucken. Alle müssen das toll finden.
So, ich bin für alle, weil auch aus purem Egoismus. Das muss mir ja erstmal einer nachmachen.
Ja, und ich meine, jetzt sehen das alle und ich sage immer, Deutschland kannst du dir nicht aussuchen. Also du konntest gucken, okay, du hast das auf deinem Kanal geteilt, deswegen sind die Tickets gekauft worden von Leuten, die das sehen wollen und jetzt müssen das alle gucken. So, und ich, also die. Natürlich, ich glaube, du, also ich meine, das gucken die Leute, die dich mögen, das gucken ja Leute, die die Heute-Show mögen, das gucken Leute, die Jan Böhmermann mögen. Das gucken ja aber auch automatisch die Leute, die Jan Böhmermann gucken, um ihn scheiße zu finden.
Das stimmt.
Also du musst ja damit rechnen, ein bestimmter Prozentsatz wird das auf jeden Fall gucken, um danach zu sagen, wird für eine Flachpfeife wieder, ne? Der Reiners wieder, ne?
Ja, ja, das,
meine Güte,
das war richtig lustig. Ich habe, also es gibt einen Post, wirklich, die Sendung ist noch nicht erschienen, ja? Mhm. Da hat schon jemand geschrieben, wie scheiße die Sendung ist. Wirklich wahr. Da hat schon jemand, es gab so ein Posting vom ZDF und dann hat drunter geschrieben, die ist nicht lustig. So, genauso wie die Sendung von Sarah Bosetti. Ich dachte, ja. Und da muss ich, also das ist, ja, man wird dann so eingemeindet und man ist dann irgendwann nur eine Projektionsfläche. Ich habe jetzt auch ganz viele Interviews geben dürfen. Entschuldigung, ich habe mich fast versprochen. Und ganz viele Interviews gegeben. Und dann gibt es auch ganz viele Leute, die dann jetzt auf einmal, die denken jetzt, also man hat so einen Job und dann ist man jetzt auf einmal jetzt auch Vertreter von.
Ja, ja, von den Leuten.
Richtig. Also man ist jetzt auf einmal, also ich muss jetzt mich zu Jan Böhmermann äußern. Wir haben uns einmal Hallo gesagt. Das war's. Ich kenne den nicht. Ich habe nichts mit dem zu tun, weißt du? Also es ist nicht so, als würden wir, wenn wir den Sendeplatz teilen, auch die Frau und Familie teilen oder ein Haus oder so, weißt du? Gar nicht. Ich kenne den gar nicht, ne? Aber das ist jetzt so, ja, wie ist Ihr Verhältnis zu Jan Böhmermann? Ja,
wie finden Sie das denn?
Wie finden Sie den denn? So, weißt du? Und auf einmal, was wäre denn, wenn Sie mehr Quote haben als der... Ja. Was ist dann los? Und ich so, das ist so geil, da kommen wirklich so Redakteure zu mir mit so zwei Benzinkanistern und sagen, kann ich die hier ausschütten? Das wäre gut.
Ja, aber hattest du das auch schon mal, dass du mit Leuten gesprochen hast, die haben quasi ein Interview mit dir geführt und die hatten aber das Gefühl, naja, ich muss ja auch kritisch nachfragen, ich will ja alle erreichen, ich will ja die Frage von allen stellen.
Ja.
Und dann kommen so Fragen, wo man denkt, hä, was ist, also...
Ja.
Also so ganz kritisch, dass du dich irgendwo zu äußern sollst. Und ich habe das schon zweimal gehabt, dass ich dir entgegen gefragt habe, hey, aber warum fragst du das? Bist du der Meinung, dass das so ist? Und die Person meinte, um Gottes Willen, nein. Aber ich dachte nur vielleicht, ja, Leute, interessiert vielleicht die Art und Weise, nochmal so eine Frage zu stellen. Und ich denke, nein, hör doch auf. Also hör doch auf, die Fragen von irgendwelchen Nazis zu wiederholen, die mich sowieso scheiße finden. Da brauchst du ja nicht.
Genau. Das ist manchmal so der Habitus, dass man da so Fragen, so pseudokritische Fragen stellt. Und dann ist es auch, dann muss ich mich jetzt auch zum Öffentlich-Rechtlichen äußern. Ich bin jetzt so,
ja,
ich
klar,
bin jetzt so der.
Du bist eine Hure jetzt.
Genau.
Du bist eine kleine GZ-Hure geworden.
Ja, genau. Und da muss man
das
ja sagen.
Das bist du schon länger, aber Edelhure.
Eben, also ich schaffe ja schon seit 6, 7 Jahren, schaffe ich ja schon an und dann...
Ja,
und dann,
ja, klar, auf dem Dreisatzstraßenstrich, ja, natürlich, das ist ja nicht aufgefallen, aber jetzt
richtig,
bist du ja...
Richtig, aber jetzt im Edelpuff, den ZDF, ja, ist natürlich doch was anderes.
Jetzt sitzt du ja hier in diesem riesigen Martini-Glas, sitzt du da halbnackig mit Glitzer an der Brustwarze und so. Und jetzt auf einmal, ne, tanzt du hier für den März und so.
Genau, so ist es. Und tanze ich natürlich gerne. Und die kriegen sich dann nicht mehr ein, die sind dann komplett fassungslos, wenn ich sage, naja, also ich bin freier Mitarbeiter, ich bin jetzt auch nicht... Also heißt nicht jetzt so mitgefangen, mitgehangen, dass ich dann sozusagen jetzt der Programmchef bin und alles, was das ZDF
alles
macht,
gut finden muss,
genau. Und die brechen dann in der Mitte zusammen, wenn sie erfahren, also das ist nicht mein Haupteinkommen, Leute.
Ja, ja,
das ist nicht, Punkt, ja. Also das, so, es ist wirklich die Live-Tour. Also es sind einfach Menschen, die mir geilerweise Geld geben dafür, was ich so mache. Aber es ist nicht das ZDF und das haben viele nicht so ganz verstehen, glaube ich, nicht so.
Das war auch nach dieser ganzen Sache mit, wie heißt er, mit dem Trump-Tweet,
El Hotzo.
Der dann rausgeflogen ist. El Hotzo, genau. Danach hatte ich zwei Interviews, Leute gefragt haben, ja, macht man sich da Gedanken, macht man sich da Sorgen, dass man da auch den Sendeplatz verliert, wenn man mal was Falsches sagt. Und erstens, ja, wir haben schon viele Sachen gesagt, bei denen ich dachte, ja, ist schon nachvollziehbar, wenn ihr mir den Sendeplatz wegnehmt.
Ja.
Hätten die jetzt keinen Humor. Und auf der anderen Seite denke ich immer, ja, dann mache ich das halt nicht. Also das ist ja nicht mein eigentlicher Job. Also das hier ist, das ist mein Job hier und das macht mir echt Spaß. Aber ja, dieses Live auf Tour fahren, das ist ja das, wo wir eigentlich unser Geld verdienen.
Das ist unser Job. Da kommen wir schon her, genau. Und das ist irgendwie aber für die Leute, naja, gut, das ist man jetzt eben. Jetzt ist man halt so gleichzeitig, also ich bin jetzt auch gleichzeitig noch Auskunftsstelle für das Öffentlich-Rechtliche an sich.
Mhm, das finde ich gut.
Für Jan Böhmermann.
Hast du da eine BürgerInnen-Sprechstunde angerichtet auch? Wann erreicht man dich da am besten?
Es ist wirklich so. Leute, ihr könnt mir schreiben, wenn ihr wollt. Ich gesagt habe gerne, würde ich mich sehr freuen. Also ich bin Auskunftsstelle für das Öffentlich-Rechtliche im Allgemeinen, das ZDF im Allgemeinen, Jan Böhmermann im Allgemeinen und Olli Welke. Übrigens nicht zu vergessen im Allgemeinen. Und gerne auch nochmal fragen, wie ich zur AfD stehe.
Ja,
das finde ich gut.
Mhm.
Ja. Ja, das waren jetzt so meine Tage. Da habe ich nochmal viele so Fragen beantwortet. Waren auch viele nette Begegnungen, muss man fairerweise ja, auch sagen. Klar, waren auch viele nette Begegnungen und so. Also wirklich mit tollen Redakteuren. Die waren so im Thema. Die waren einfach so, die waren jetzt nicht so, die hatten jetzt nicht so kurz vorher nochmal ihren inneren Günter Wallraff entdeckt, sondern es waren dann wirklich so Leute, die waren so, die haben total Spaß auch an Humor. Das hat man total gemerkt. Die haben ganz viel schon gesehen oder so, da kennt man so den Referenzrahmen. Also, der ist so groß. Also, du meinst
Journalistinnen?
Journalistinnen. Also, du hast ja, wo man merkt, gesagt, ja. Oder Redakteure, ja, aber sind ja auch, ja, oder sind es dich auch Redakteure dann im Zweifelsfall? Klar. Egal.
Also, klar, bei dir kommt nur noch, weil du hast im Grunde genommen Chefarztbehandlung, bei dir kommt nicht mehr irgendeine Journalistin, da kommt der Redakteur aus dem Kulturressort natürlich zum
Einlass. Was ist denn der Unterschied?
Naja, als Journalist schreibst du deine Artikel und der Redakteur, ja. Die Redakteurin, die nimmt dann quasi in dem eigenen Ressort, nehmen sie die ganzen Artikel und bringt die zusammen als so und so machen wir das hier bei uns in der Zeitung. Und dann gibt es noch die Chefredaktion, die guckt dann wiederum
so, ja?
Die ganze Zeitung über, wie die Seiten gehen diesmal, wie stellen wir das zusammen. Das heißt, wenn du Journalistin bist, dann gehst du zu deinem Redakteur oder der Redakteurin und sagst, ey, ich würde gerne darüber einen Artikel schreiben und dann machst du das und dann gibst du den ab und dann fertig.
Interessant, dass du das weißt und das interessant, dass ich das nicht weiß. Ich habe schon mehrere Praktika bei Zeitungen gemacht.
Ja, ich wundere mich auch. Du bist aber, eigentlich sehr viel mehr in der Materie drin als ich.
Ich dachte, das ist das Gleiche einfach. Redakteur, was weiß ich, Journalist, Schnickschnack.
Ja, was du meinst, ist Reporter.
Bim, bum, Report. Ja, alles für mich alles das gleiche Pack. Nein, aber dachte ich jetzt, das sind irgendwie die... Ja. Lügen, ob ich jetzt Lügenmaul oder Lügenfressen nenne, ist mir doch egal. Ach so, okay. Ja gut, auf jeden Fall waren die, ja, gab es da, wie bei allen Jobs, gibt es da nette und nicht so nette. Naja, ja, aber das waren jetzt auf jeden Fall so meine Woche. Das war aufregend.
Das ist aufregend, ja. Und das ist erst die erste von, erstmal noch 7 weitere und dann noch 100.
Ja, und dann 100, das wäre gut. Weil ich habe jetzt auch gemerkt, wir haben jetzt diese große Maschine hier zusammengebaut. Jetzt produzieren wir nur 8 Stück.
Ja, das haben wir.
Acht Stück Spaß.
Da hatten wir drüber gesprochen, da kümmere ich mich schon gerade parallel.
Machst du, ne?
Da bin ich parallel.
Weil das
bin ich am Tun.
Würde ich gerne noch mehr machen.
Ja, da bin ich am Machen, das ist.
Gut, danke Moritz.
Ja,
stimmt, hatten wir drüber geredet.
Wir sind gerade beim Verhandeln, aber über Urlaubstage, ne? Also, weil...
Ja.
Du kannst ja jetzt nicht immer durchmachen, ne? Ich bin ja gerade am gucken, dass du da auch mal zwischendurch, dass du mal bei mir
rumkommst
in Italien, ja.
Das fände ich
hier
gut.
Mal treffen.
Ah, oh, das wäre so schön.
Ja, weil ich
Moritz,
bleib
wie geht's
hier.
Dir denn eigentlich in Italien?
Ja, ich muss sagen, also ich bin ganz raus. Also ich mache auch mein Handy tagsüber aus. Jetzt ist es wohl so, dass
es ist so eine verkehrte Welt, dass du in Italien bist. Das hatten wir uns im Podcast, hatten wir das ja anders abgesprochen. Ne, dass ich der Urlaubstyp bin und du bist so gestresst zu Hause und musst ja da an deiner Bruchbude rumwerken. Und jetzt auf einmal ist dieses Haus schön und du bist in Italien und jetzt mache ich hier, also weiß ich nicht, wo bin ich da falsch abgebogen, Moritz?
Ich bin der Mann, der viele Dinge richtig tut.
Das ist offenbar so jetzt.
Ja, man muss ja sagen, also es war eine bewusste Entscheidung. So hätte ich jetzt, ich hatte die Entscheidung, entweder ich mache deine Sendung mit oder ich mache jetzt hier den Krams hier. Aber ich gedacht, nee, Familie geht immer vor, jetzt bin ich in Italien.
Verstehe ich.
Liebe ich aber schon, muss ich sagen.
Finde ich auch gut.
Liebe
auch
schön, ich absolut. Ne? Jetzt ist es so, dass meine Frau sich vorgestern den Fuß gestaucht hat. Das heißt, die liegt im Bett. So, das ist natürlich scheiße für meine Frau, weil sie liegt im Bett. Ist auch scheiße für mich, weil ich muss jetzt ja alles machen, was nicht im Bett stattfindet. Also schlafen, alles außer schlafen und vorlesen.
Ja.
Aber sonst, ich liebe jede Sekunde hier. Ey. Ich komme auch jeden Tag ein bisschen mehr raus aus der Welt und rein in den Urlaub.
Ich weiß, habe ich schon gehört. Ich habe mal so vorgefühlt bei meinem Manager, wie geht's denn Moritz? Und dann der meldet sich gar nicht mehr.
Nee.
Ja, aber der hat das so gesagt, eigentlich ist ja unser Management, das muss man schon mal sagen, ist ja eigentlich auch bemüht darum, weil wir beide eigentlich relativ viel arbeiten immer, bemüht darum immer zu sagen, jetzt ist mal gut.
Ja,
jetzt
ist voll.
Mal Pause.
Ja, ja, klar.
Es gibt managementmäßig, gibt es 2 Arten von ManagerInnen, und zwar Leute, die anfeuern müssen und Leute, die bremsen müssen.
Ja.
Und wir haben einen ganz klassischen Bremser. Wir haben einen richtigen, so einen Karussellbremser haben wir.
Ja, aber, es hat sich so gedreht. Also früher war er so immer mit der Peitsche, mach dies noch, mach das noch,
wett, mach das dann noch. Ja, richtig.
Und jetzt ist es eher so, dass er die Zügel in der Hand hält und eigentlich nonstop immer sagt, jetzt nochmal.
Nee, mach mal nicht.
Ja, aber er weiß
das sage ich ab.
Er weiß ja auch, wenn er hier zu viel peitscht, ne, dann brechen ihm die Gäule unterm Arsch weg und dann muss er die Kutsche selber aus dem Dreck ziehen. Damit er auch
nicht. Richtig. Ja, so ist es ja. Selber drauf. Kutsche ziehen hat er nicht gemacht. Das mag er nicht so gerne. Ey, Moritz, ich bin auch heute wirklich, ich habe das richtig gemerkt, ich habe gestern 1 oder 2, 3 Bier getrunken, ne?
Ja.
Bin ein bisschen verkatert, sage ich ganz ehrlich. Nach der Aufzeichnung ja, war so schön draußen.
Ja, sicher.
Mein Gott. Und jetzt habe ich, da bin ich aber Auto gefahren heute. Also ich war schon wieder nüchtern. Ich habe jetzt nicht so crazy lang gemacht.
Ja, du hast dich jetzt nicht weggeschossen. Du hast nicht den Ibel Kniebel gemacht und den Jägermeister in die Vene gemacht. Also du hast einfach ein
paar Bier. Ich weiß noch alles, genau. Mhm. Und das ist ja mal ein gutes Zeichen, finde ich.
Das ist ein guter Anfang.
Oder? Wenn man sich an alles erinnern kann.
Diese aufzuwachen und zu merken, nee, da fehlt gar nichts. Huh, Glück gehabt.
Nee, gar keine.
Ich habe weder mein Handy noch meine Erinnerung verloren. Alles ist okay.
Richtig. Ja. Und nicht dieses, wo bin ich? Ja.
Warum sind hier Palmen?
Was war gestern? Warum? Wer bist du? Ja, genau. Das ist alles nicht passiert.
Warum ist das so warm? Was für eine Sprache sprichst du? Hilfe!
Was? Mama, Spanisch, Mama, wo bin ich?
Ich hab Scheiße gebaut, ganz ehrlich, Mama.
Ich weiß, es ist alles so eine, das ist so, glaube ich, schon tausendmal so gemacht worden in Filmen, ne? Mhm. So dieses, hey Mann, wo ist mein Auto? Oder ja, wie hieß das, wo hieß nochmal dieses Hangover, ne? Ja. Hangover 1 bis 3 ist der Start ja so. Aber ich muss sagen, ich muss immer noch lachen, ist einer meiner Lieblingsanfänge, wenn jemand so aufwacht und dann läuft da so ein Papagei rum, weißt du, und so ein Storch und es ist so ein mexikanischer Gitarrespieler steht dann da vor dem Bett und links neben dir einfach eine Frau, die du nicht kennst, die du noch nie gesehen hast, ja. Und dann ist es so, was ist passiert gestern? Ja.
Und
ja,
dann
weil ich hatte
los.
Diesen Filmriss und dann geht der Film los, finde ich super. So muss ich ganz ehrlich sagen, kriegt mich immer wieder, ja.
Was mich zurückbringt zu meiner Sendungsidee aus der letzten Folge, die ich weiterentwickelt habe, diese Geogesser-Show, ne?
Richtig,
so,
ja.
Folgende Idee. Das ist ja genau genommen das. Du bist irgendwo wach. Also, ich würde das, da muss man dann gucken mit, oh, Rechte, dies, das. Ja,
erzähl aber, noch mal ganz kurz, Moritz.
Naja, Geogesser ist das Spiel, wo man irgendwo auf der Welt ausgesetzt wird und du hast 2 Minuten Zeit, um zu wissen, wo bin ich? Und dann musst du auf einer Karte einzeichnen, wo du genau auf der Welt bist. So. Meine Idee ist es, dass wir bekannte, interessante Leute betäuben. Das ist neu. Und die dann irgendwo aufwachen. Und dann kurz in der Stadt, haben dann 2 Minuten Zeit. Das ist dann dieses Geogesser. Und nach 2 Minuten dürfen sie dann sagen, wo die sind. Und dann geht's aber erst los. Und dann müssen sie von da an so tun, als wäre das eigentlich ihre Stadt. Und dann müssen sie für die ganze Folge so eine improvisierte Stadtführung geben. Und jede Frage beantworten, die ich stelle. Also ich sage, was ist das eigentlich für ein Laden? Und dann müssen sie mir erzählen, was das für ein Laden ist. Und wer ist eigentlich die Frau? Ach, kenne ich damals. Marciana. Hallo, hallo. Müssen wir Restaurants empfehlen. Und dann müssen wir auch irgendwo schlafen natürlich, in ihrem Hotel. Haben aber kein Handy, sondern müssen dann sagen, so ja, und das ist unser Reich für heute Abend und hoffen dann darauf, dass es gut ist. Ich denke da auch ein bisschen
ehrlich
an dich,
gesagt,
weil ich will da ja hinfahren immer.
Also es ist ein bisschen nah dran an der Idee, die ich schon hatte als Mats für unsere Sendung tatsächlich.
Mhm.
Ich wollte einfach nur eine Stadtführung machen, eine Stadt, die ich gar nicht kenne.
Ja, ist mega gut.
Das finde ich einfach witzig.
Ja, ist einfach nur.
Also es ist einfach mein Humor, wo man einfach ausschließlich improvisieren muss.
Ja, ja.
So, weißt du, so, du bist in Kopenhagen und zeigst den Leuten Kopenhagen und du hast null Ahnung.
Du warst nie in Kopenhagen.
Ja. Du warst noch nie, ich war noch nie in Kopenhagen und zeigst den Leuten das. Also ich finde es einfach, es macht einfach voll gut. Spaß.
Ich finde es einfach witzig. Lustig. Ja. Ich habe das früher gemacht in Hamburg, in Altona, gab es so eine Aktion, Altona macht auf. Ich habe so Stadtführung gegeben durch Altona und habe mir dann einfach, ich habe mir das einfach ausgedacht, 3 Stunden lang, alles.
Wow.
Und hab dann nach dem ersten Mal gemerkt, dass da wirklich Leute dabei waren, die kamen von außerhalb, die haben dann echt lange gebraucht, um zu checken, dass das Quatsch ist. Also,
wow.
Ja, aber richtig.
Und wieso, aber wie bist du da rangekommen, das verstehe ich nicht. Also hast du einfach gesagt, standest du da mit dem Schild und hast gesagt, hier Stadtführung?
Nee,
oder
es gab so eine
das?
Aktion in Altona, die habe ich damals mit Knarf Röllem von den Goldenen Zitronen, habe ich da so Touren.
Mit wem
moderiert.
Von den Goldenen Zitronen?
Knarf Röllem. Rellum.
Du kennst jemanden von den Goldenen Zitronen?
Ich wusste erst später, dass er bei den Goldenen Zitronen war. Aber ja, Knarf, fantastisch, fantastischer Mann.
Das ist unglaublich netter Typ. Wenn man da einmal an der Fassade so ein bisschen bei dir abknibbelt, ne? Dann ist da Gold drunter. Du bist wirklich ein umgekehrter, also so bei den meisten Menschen, die haben da so Gold angestrichen, ne? Und dann kratzt man daran und darunter ist einfach nur Rost.
Ja.
Und bei dir, ne? Unter deiner Rostschicht ist das pure Gold.
Ich habe das gemacht,
das ist wie
diese Mönche in Tibet, dass ich meine Goldstatuen so mit Lehm verdecke, damit die dann nicht geklaut werden oder die Chinesen die schon wieder wegnehmen.
Toll.
Ja.
Du bist voller Lehm, Moritz. Wirklich voller Lehm.
So, da war die Idee, dass du konntest dich anmelden, das ging über so ein paar Wochen hinweg und dann gab es so ein Büro mitten in Altona und da konntest du hingehen und dich informieren und konntest sagen, ey, ich habe Bock, was zu machen. Also ich habe entweder Bock, ich gebe euch mein Fenster oder meine Wohnung oder meinen Balkon als Spielfläche oder auch, ey, ich würde gerne was anbieten. Ich würde gerne Musik machen, Theaterstück vorbereiten, was auch immer. Und dann haben das, weiß ich nicht, so 50, 60 Leute gemacht in Altona und dann gab es Stadtführungen. ich glaube, zweimal die Woche über 4 Wochen hinweg oder dreimal. Und dann sind wir quasi diese Balkone abgegangen. Und dann wurden so Touren gemacht, 1-2 Stunden. Und dann war da so ein Friseurladen. Der hat dann da irgendwie, davor waren Tango-TänzerInnen und er hat die Haare geschnitten. Die Behindertenwerkstatt hat ein fantastisches Romeo und Julia-Stück gespielt. Und das habe ich gemacht. Und dann musstest du ja aber da lang gehen. Also es war einfach nur, ja, und dann musst du da so lang gehen mit den Leuten und dann musst du diese Balkone moderieren. Bist aber teilweise 10, 15, 20 Minuten von Balkon zu Balkon gelaufen. Dann habe ich irgendwann angefangen, einfach so Stadtführungen zu geben, improvisierte. Ah, verstehe. Und die Leute haben das wirklich lange nicht gecheckt. Ich habe es dann irgendwann so das übertrieben, dass es den Leuten klar war, weil ich irgendwie dachte, fühlt sich ein bisschen wie Lügen an hier. Ein
bisschen unangenehm.
Ja, aber das ist auch dieses deutsche Autoritäre. Da erzählt jemand was mit einer lauten Stimme. Ja, der wird schon recht haben, um Gottes Willen. Alles klar, das ist ja einfach so drin in uns.
Absolut, natürlich. Also wenn du da noch ein Fähnchen hast oder so, oder sogar noch eine Uniform, weißer Kittel oder so, das ist natürlich der absolute autoritätsbeflüssende Sache.
Ja. Ich war der Stadtdoktor.
Ansonsten, ja, ich bin heute, ich bin also ein bisschen verkatert, da wollte ich drauf hinaus, ein bisschen verkatert war ich irgendwie. Dann habe ich, ich fahre heute so ein schlechter Autofahrer. Wollte mich hier nochmal entschuldigen.
Für alle in Berlin.
Also nochmal Entschuldigung an alle in Berlin. Ich bin heute Auto gefahren und wenn ihr heute so einen Arschloch vor der Nase hattet, wo ihr dachtet, sag mal, ist der besoffen oder was? Also geht's dem nicht gut? Also das war ich, auf jeden Fall. Also tut mir leid.
Ja, aber was heißt denn schlecht Auto gefahren? Was hast du gemacht?
Ich bin bei Rot. Jetzt bin ich verrückt. Ich bin bei Rot. Also jetzt nicht komplett über die rote Ampel gefahren, aber ich bin einfach so losgefahren.
Ach ja, das kenne ich.
Ja, einfach weil ich war im Gespräch, aber die ganze Zeit, also ich habe so Freisprecheinrichtung und so. Also eigentlich, wenn man es machen darf und so. Aber ich hatte irgendwie die Ampel gesehen vom Fahrrad oder so, keine Ahnung, die war grün. Und dann habe ich gedacht, ja, grün, geil, und los geht's. Und dann habe ich erst so nach 10 Metern gemerkt, nee, scheiße, gar nicht, ist gar nicht grün. So, das habe ich gemacht. Und ich hatte heute wirklich 3 beinahe Unfälle, wo ich so Autos nicht gesehen. 3? Ja, also ich so, aber die kamen aber auch angeflitzt, wirklich mit einem Tempo. Ne, also wie ich so immer nicht gesehen.
50 oder was?
Ja, so vielleicht mehr sogar. Nee, ich glaube mehr. Also schon richtig schnell. Okay. Wo ich dann so fast immer so reingefahren bin. Und dann, dann bin ich irgendwann wirklich ausgestiegen, hab mir gedacht, okay, ich fahre jetzt. Also ich bin von A nach B gefahren und musste aber auch noch nach C. Mhm. Und dann habe ich wirklich, bin ich in B ausgestiegen und habe mir gesagt, nee, fuck you. Ich nehme jetzt ein Taxi. Wirklich? Nein, wirklich. Ich habe ein Taxi genommen, weil ich dachte, das ist jetzt wirklich nicht. Also, ich werde jetzt auf jeden Fall einen Unfall bauen. Ich weiß nicht, was los ist, aber das ist, mir geht's gerade da, also koordinativ kriege ich gerade nichts gebacken. Ich muss jetzt, ja.
Nein, aber das macht dich ja 40, dass du halt irgendwie merkst, nee, das ist hier, das übersteigert meine Kapazität, ich lasse das jetzt. Crazy. Weil, also es gibt ja, habe ich gestern gemerkt, es gibt diese Momente, wo du ja so eine Vorahnung hast, wo du mit Anfang, also wo du irgendwie denkst, oh Gott, da passiert was Schlimmes oder irgendwas in dir sagt, oh, sei da vorsichtig. Und so mit 20, ne, selbst noch mit 30 wahrscheinlich, denkt man sich, ey, so Quatsch, was soll passieren? Aber jetzt fängt es so an, dass ich denke, ja, ich höre da mal lieber drauf. Weil immer, wenn ich, ab und zu höre ich nicht drauf und merke dann, ja, war dumm.
Ja, ne?
Ah, hätte ich mal drauf hören sollen. Ja, gestern war da war so ein Stock im Meer, als wir geschwommen sind, mit ich und die Kinder. Und ich habe gedacht, was ist das? Ah, das ist ein Stock. Und irgendwas in mir dachte, ja, aber das kann ja, kann ja immer irgendwas sein. Also das war jetzt ein Stock, aber an der Stelle, da könnte ja was sein. Ja. Und habe ich gedacht, ja, ist ja Quatsch, was soll denn da sein? Und zack, hatte eins meiner Kinder eine Feuerqualle an der Hand. Und habe ich gedacht, ja, siehst du, ich hätte einfach auf mein Gefühl hören sollen. Aber es war so Quatsch erst.
Ja, war erst manchmal muss man drauf, hör mal drauf, aufs Bauchgefühl. Manchmal ist es aber auch nicht gut. Ja, aber ich weiß immer nicht, wo es mit dem Bauchgefühl ist. Das wirklich so eine gute Sache?
Ja, Bauchgefühl ist meistens scheiße.
Man bildet sich das immer ein. Ich habe ein gutes Bauchgefühl. Sorgt
auch viel dafür, dass man Sachen nicht macht.
Weiß ich nicht immer, ob das so ein guter Tipp ist. Auch so, ich war beim Kölner Treff.
Super, erstmal gut. Erstmal eine von den 3 Sendungen, die man machen muss in seinem Leben.
Du musst, so habe ich gesagt, okay.
Das ist NDR Talkshow. Kölner Treff und Riverboat, das sind die 3.
So, das sind die 3 großen Talkshows im öffentlich-rechtlichen dritten Fernsehen. Da geht man hin, da sagt man hier, ich habe ein Buch geschrieben, ich habe eine neue Live-Tour oder ich habe eine Late-Night-Show. Ne? Das sagt
eine Fernsehsendung.
So. Und das ist die Aufgabe. Und dann redet man halt so drüber. Und dann haben die mich so ein bisschen abgefragt über die letzten, über auch so Misserfolge in meinem Leben und wie das da so losging. Mhm. Und dann habe ich natürlich so ein paar Misserfolge erzählt. Und habe ich gesagt, ja, dann bin ich aber irgendwie dran geblieben. Und dann haben gesagt, ja, das ist so toll, dass du da dran geblieben bist. Und jetzt ist das richtig cool, du hast es geschafft. Und dann habe ich gesagt, ja, freue ich mich. Und dann war so, die Erzählung war, So, ja, aber das, und das zeigt doch auch, dass man eigentlich immer dranbleiben muss, ne? Man muss immer so dran. Und dann konnte ich mir nicht anders helfen sagen. Naja, also nicht immer. Also, muss man sagen, also bei Hitler war das ja jetzt auch nicht so. Also bei Hitler hätte man auch gesagt, also es wäre auch gut gewesen, wenn er nicht dran geblieben wäre. Und dann habe ich gemerkt, gar nicht der richtige Rahmen hier.
Falsches Publikum.
Das war gar nicht gut. Das war einer zu viel. Hab ich so ein Wort gemerkt. Kling. Das war wirklich so ein Strohball, der durchs Bild lief. Und alle waren einfach nur schockiert. Da waren teilweise alte Leute, waren auch junge Leute, aber ich habe so alte Leute gesehen, die direkt vor mir saßen. Die haben mich fassungslos angeguckt. Ja, aber es stimmt ja.
Ja, man hätte es ja auch machen können. Weil die auch sagen könnten, naja, gar kein Talent hast, ist natürlich gut, dass du irgendwann aufhaust und was machst. Du musst ja nicht direkt mit Hitler kommen. Ja,
stimmt natürlich. Ich weiß. Ich habe auch so, wir hatten so einen netten Talk und dann will ich nach 5 Minuten packe ich Hitler aus, ey. Was ist los mit mir?
Ja, das ist nicht der beste Icebreaker. Aber es ist auch, ich finde auch, ja, also ich, aber es ist, ich kenne das auch. Ich war im Riverboat vor 2-3 Monaten und das ist ja genau das Gleiche, aber halt in Ostdeutschland, ne? Du hast da wirklich sehr, sehr alte Leute.
Mit welchem Produkt bist du da aufgetreten? Das ist ja die richtige Frage.
Darf man
ja also sagen. Buch natürlich. Ja,
ich hatte mein erstes Kinderbuch, das zweite kommt ja jetzt trotzdem, ich glaube vor Weihnachten kommt das nächste schon wieder. Aber ich hatte mein erstes Kinderbuch und dafür hat er mich da eingeladen. Und dann haben wir gesprochen so ein bisschen darüber. Und ich habe auch gemerkt, bei so vielen Sachen, ich habe so viel über Männlichkeit gesprochen, auch weil die gefragt haben. Und dann habe ich angefangen, so Sachen, die der Moderator gesagt hat, nochmal zu sagen, warum das dumm war. Und das hat ihn auch gar, das war für das Publikum gar nicht.
Ach so, stimmt, ja, das war hier. Ah! Aua, jetzt habe ich mich. Oh, toll, jetzt guck mal hier, ich habe mich live verletzt.
Alter, da ist Blut. Was machst du denn da?
Aua, das ist ja wirklich krass. Da muss ich mir kurz jetzt mal ein Pflaster holen. Ich habe mich jetzt wirklich live. Guck mal hier.
Alter,
ist sofort blutig.
Ja, das läuft das Blut den Finger runter. Alter, du, mach du das mal. Geh du mal los.
Also, ich muss sagen, ich kann es einmal erklären, warum. Das will ich noch kurz erklären. Weißt du, selbst wenn ich blute, ja, aber das, ich bin da für die Zuhörerinnen und Zuhörer, weil die fühlen sich jetzt auch allein gelassen, warum blutet er, ja. So, also, es ist so, ich wollte meinen Tisch ranziehen und mein Tisch ist wie sollte es anders sein? Eine große Disco-Kugel. Und, also ein großer Disco-Würfel. Ja,
das ist klar.
Und der, klar. Der splittert offenbar und ich habe jetzt komplett in so eine Scherbe gegriffen.
Ja, also, so, und da sieht man mal, was alles schief gehen kann in so einer Produktion. Ne? Also, wenn ich zurückdenke, muss man sagen, wie gut wir durch unsere letzten 20 Jahre Podcast, wir machen das, glaube ich, das 22, nee, 27, das muss Ende der 90er muss das gewesen sein, dann haben wir angefangen. Und was da seitdem nicht passiert ist, ist unglaublich.
Boah, Moritz, ey, Entschuldigung, ich brauche gerade richtig fest, das Blut schießt da raus, wie nichts Gutes, Moritz, Entschuldigung. Ich muss mal ganz kurz ein Pflaster holen und dann bin ich gleich wieder für meine Morimaus da, ne?
Ja, machen wir mal kurz, setzen wir mal kurz hier ab, würde ich sagen, oder? Um Gottes Willen.
Guck mal, ich habe ein Pflaster.
Alter Schwede, was ist denn da passiert, ey? Ja, aber gut, okay, das ist also so ein, wie man sich eine Disco-Kugel vorstellt, ne? Also so ganz viele kleine Spiegel. Das reicht ja, dass da einer von kaputt geht.
Da ist offenbar irgendwo gebrochenes Glas. Boah, ist
das so, aber da sieht man mal den Einsatz dieser GEZ-Hure, ne? Dass du hast du Bein ab, Arm ab, da wird immer noch losgehumpelt und die Kundschaft bedient, ey.
Ist mir völlig egal.
Nicht zu fassen.
Hauptsache wird gesendet. Ja. Leute, das ist ich raff mich hier wirklich, ich mach mich hier kaputt für euch. Das ist wirklich, aber was soll ich machen, ne? Das ist jetzt
so
irgendwie Qualität verpflichtet.
Ja, genau. Wer soll's denn sonst machen? Wer soll das denn sonst machen? Jetzt, wie muss ich mir das denn jetzt?
Haben wir schon herzlich willkommen zu Talk ohne
Gast gesagt? Herzlich willkommen zu Talk ohne Gast.
Herzlich willkommen zu Talk ohne Gast.
Talk ohne Gast.
Apropos, also wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also du hast jetzt so Donnerstags Aufzeichnung, Freitag wird gesendet. Jetzt hast du das Wochenende jetzt frei oder geht das denn da schon wieder los?
Nee, Samstag ist mein freier Tag, Sonntag geht's weiter.
Sonntag geht's
weiter? Ist immer, ja, was soll das? Aber ich glaube nicht an Sonntage. Ich muss auch ganz ehrlich, also wirklich, also ich habe da keine, du kennst ja meine Einstellung zu Feiertagen, ne?
Ja, klar. Feiertage verstehe ich absolut.
Ich gönne allen frei. Also wirklich, sie sollen bitte freimachen, die Leute. Genau, außer mein, ja, ich war ja auch nicht frei. Nein, aber ich gönne das allen, aber ich bin jetzt nicht so ein, ich bin, also ich, wenn ich mir aussuchen kann, wann ich frei habe, dann habe ich lieber frei, wenn alle anderen arbeiten müssen. So, also wirklich. Also,
ja, ist ein guter Punkt. Ja, du hast völlig recht.
Mir geht's oft so, weil ich, dann hat dann frei und dann kann man so Erledigungen machen und so. Das finde ich irgendwie gut. Und wenn dann aber alles zu hat, ist doch doof.
Ja, das ist auch scheiße. Das stimmt. Das ist diese Tristesse des Sonntags, wenn man da dann arbeitet und dann dafür am Montag oder in deinem Fall, wobei, ja, heute ist ja auch nicht frei, du warst auch schon wieder los. Also dein freier Tag ist der Samstag dann.
Samstag ist der heilige Samstag, genau, der ist wirklich frei. Da wird auch nichts beantwortet und so. Und dann ist es so, genau, Sonntag geht es dann wieder los. Und jetzt, es tut dann doch weh, jetzt habe ich mich kurz einen Faden verloren. Puckert,
ne?
Jetzt ja, puckert seh, das, ne? Also wirklich. Und ich sehe halt auch nichts an diesem, also dieser Würfel ist ein gläserner, also wirklich wie eine Disco-Kugel, aber als Würfel. Ja, das ist ein Würfel, den, so ein Tisch, ich weiß. Und man sieht da aber nichts. Deswegen, das finde ich das Beängstigende. Das heißt, ich könnte jederzeit wieder neu mir irgendwas abschneiden.
Das ist eine klassische Guerillaschere. Scherbe.
Ja, es ist
so eine Guerillascherbe, die angreift, sich zurückzieht und du hast, als wäre nichts gewesen.
Wie eine Tretmine ist das. Naja, so. Und dann, genau, also sonntags geht's dann weiter. Ja, und dann, genau, dann wieder bis Donnerstag. Ja, mein Gott, was soll man machen, ne? Aber ich muss auch sagen, genau, ach, das wollte ich sagen. Ich weiß auch nicht, ich finde das irgendwie gut, sonntags zu arbeiten. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe da gar nicht so, sonntags ist irgendwie... Ich finde das so schön, so abends noch vielleicht so Tatort und so, aber ich kann das mit der Tristesse, ich musste nochmal drüber nachdenken, weil du hast mir das letzte Mal schon gesagt, ich kann das doch ganz gut nachvollziehen. Sonntags hat man manchmal so ganz komische Sonntagsgefühle.
Ja, genau. Ja,
ja, ja, ja, ich weiß.
Ja, und ich glaube, also bevor ich Kinder hatte, war das, da habe ich Sonntag, das war einfach ein scheiß Tag, und habe ich einfach gearbeitet und habe ich Montag meistens frei gemacht. Genau wie du sagst, ne? Du wachst auf, genau. Alle müssen arbeiten und man steht auf in dem Gefühl von und ich nicht.
Ja, genau. Und man hat auch das Gefühl, wenn man Sonntag zum Beispiel, weil es gibt so geile Sachen, zum Beispiel ist dann frei auf der Autobahn oder auf der Straße und so. Also wirklich so kleine Sachen. Also dadurch, dass alle frei haben, kommt man mal zu was.
Ja.
Finde ich irgendwie ganz gut.
Ja, okay, aber dann machst du Sonntag bis Freitag quasi wieder durch und dann machst du den Samstag frei. Ja, gut.
Ja, so, ist jetzt so. Mein Gott. Ja, seht ihr mal, ne? Für eure Gebühren, Leute, mache ich mich lang, ne? Mach ich doch gerne für euch. Danke nochmal.
Ja, wie gesagt, ich gar nicht. Ich bin im Urlaub. Und ich weiß gar nicht, also wie ist es, also heute bist du ja, du machst ja, wenn du Urlaub machst, du fährst ja zwar immer nach Italien, aber du fährst ja meistens in eine neue Stadt. Also du hast du denkst ja meistens irgendwas Neues. Ja. Wie war das für dich als Kind? Also gab es so, wie habt ihr als Kind Urlaub gemacht? War das immer, wir sind immer da oder seid ihr auch wechselnd irgendwo anders hingefahren?
Wir sind wechselnd woanders hingefahren, aber meine Eltern haben sich dann irgendwann in Griechenland verliebt. Ich weiß, Griechenland ist ganz oft so ein Thema gewesen. Wir waren einfach sehr oft in Griechenland. Das ist für mich so ein absoluter Standardurlaub irgendwie. Also ist natürlich gar nicht Standard, ist eine tolle Sache und so, aber also du hast ja das von deinen Kindern mal geschildert, dass die sagen, okay, Camping ist für mich Urlaub und so. Und so und Griechenland war halt für mich Urlaub. Das war irgendwie, und das war damals noch, also ich glaube, ist ja heute auch noch so, also damals war das noch preiswerter als heute, glaube ich.
Ja, damals war es insane, ja.
Genau. Ja. Und aber zum Beispiel sowas wie Spanien, Italien, das kam nur selten vor. Und einmal haben wir so einen ganz traurigen Zelturlaub gemacht in Frankreich. Ich glaube deswegen, daher kommt das alles. Daher kommt meine Ablehnung von Camping. Das war ein Zelt, da konnte man drinstehen. Da hat das 3 Wochen lang geregnet. Da sind meine Eltern dann früher abgereist.
Ja, ja, okay. Das ist aber, also Zelt ist für dich auch kleines Familientrauma.
Das ist ein Trauma. Okay. Das ist ein reines Trauma, richtig. Ja, so ja, das gut, war für mich Urlaub, ja.
Weil für uns, also ich, wir sind immer auf den gleichen Campingplatz in Dänemark gefahren. Jedes Jahr, jede Sommerferien wieder, außer 2 Jahre. Und deswegen war immer klar, das ist dieser eine Ort, wo man Urlaub macht. Und das machen wir jetzt ja auch nicht. Also wir fahren ja jedes Jahr, ab und zu denkt man irgendwie, ah, das war geil, lass nächstes Jahr nochmal hin. Aber eigentlich probieren wir immer neue Orte aus.
Ist doch geil.
Und ich habe das früher immer so, ja, aber auf der anderen Seite, ich habe früher auch mal gedacht, hä, immer an den gleichen Ort, das ist doch scheiße. Du würdest ja mal was Neues erleben. Und jetzt denke ich, naja, es ist ja auch ganz geil, irgendwo anzukommen und zu merken, Urlaub. Also nicht, du musst 3 Tage ankommen, musst erstmal dich orientieren, sondern das ist klar, du kommst dahin, zack, da ist Urlaub.
Ja.
Ab der ersten Sekunde, weil das ist noch in deinem Körper so abgespeichert.
Ja.
Deswegen bin ich schon seit ein paar Jahren dabei, dass ich denke, ja, wenn ich hätte gern so einen Ort und das ist dann der Urlaubsort für die nächsten, weiß ich nicht, 6, 7, 8 Jahre.
Ja, habe ich ein bisschen.
Was ist dein Ort? Was braucht so ein Ort für dich? Also was ist, was für eine Anforderung stellst du an den einen Urlaubsort für die nächsten 5 bis 10 Jahre?
Ja, Ich kann dir sagen, die Anforderung muss sein, es ist Sizilien. Ja, okay. Nee, pass auf. Nee, ich sag dir was. Kann auch was anderes sein. Es kann auch, ich würde sagen, in Italien alles unterhalb oder Rom. Unterhalb von Rom oder Rom. Es muss nämlich so sein, schlechte Infrastruktur und sengende Hitze. Denn die schlechte Infrastruktur, sengende Hitze,
okay.
Ganz wichtig. Mhm. Denn das sind erstmal so Sachen, die einen dazu zwingen, in Urlaubsmodus zu schalten. Denn man kann eh nicht viel machen durch die Hitze.
Guter Punkt.
Und durch die Straßenqualität oder Infrastruktur heißt ja auch, ja, was hat man so da und so. Man kann nicht ständig in die Stadt oder kann nicht ständig einkaufen oder so. Man wird dazu gezwungen, irgendwie an einem Ort zu sein erstmal und da zu bleiben und sich das schön zu machen. Und das habe ich zum Beispiel gemerkt, also als ich wirklich so, als ich in Mailand war, da war das wirklich dieser Sprachurlaub. Also, dann habe ich immer gesagt, so, ja, ich war im. Habe ich immer gesagt, so, aber ja, ich habe immer gesagt, Arbeitsurlaub habe ich immer gesagt und so.
Ja, ja.
Dabei, so. Und das wirkte auch viel mehr wie ein Arbeitsurlaub, als als ich dann in Rom war. Da war das für mich dann Urlaub und ach ja, da habe ich ja dann auch noch eine Sprache gelernt. Aber allein durch die Temperaturen, durch das Flair, Rom ist eine absolute Urlaubsstadt irgendwie für mich. So, man arbeitet, das ist auch total, also es wird denen auch nachgesagt und ich glaube, da könnte auch was dran sein, dass die Leute im Süden ein bisschen weniger arbeiten. Nicht, weil die faul sind, sondern du machst einfach ja, dann, Alter, wenn 40 Grad sind, dann machst du natürlich
nicht
von,
arbeiten jetzt.
Klar, genau.
Ist ja wahnsinnig.
Also machst du natürlich irgendwie von 12 bis 2 erstmal nix oder manchmal auch von, weiß ich nicht, von 12 bis 4 oder so. So, und das ist irgendwie,
Also du brauchst Hitze und so eine Lage, wo nicht viel drumrum ist. Aber was muss in der Nähe sein? Zum einen fußläufig, zum anderen vielleicht mit einem fahrbaren Untersatz, aber unter 15 Minuten.
Ein tolles Café, eine Eisdiele, sowas wie ein Strand oder ein Berg, irgendwie ein schöner Ort, irgendwie wo was ist, so Wasser oder so.
Und aber muss es Wasser sein, ja.
Ich finde schon Wasser oder wenigstens ein Berg, weißt du, sowas. Also da bin ich klassisch aufgestellt, Moritz.
Ja, aber das ist ja weit auseinander. Ja, aber Wasser, also Wasser oder Berg, also du gehst ja jetzt nicht jeden Tag in den Berg wandern.
Nee, gar nicht. Ich bin da, das passiert nicht. Aber wenn ich jetzt die Wahl hätte, also wenn jetzt kein Meer da ist, dann muss da wenigstens irgendwie eine Erhöhung sein oder was. Okay. Weil sonst bin ich ja in Kassel einfach oder in, also sonst kann ich ja auch in Paderborn sein. Weißt du?
Ja, okay.
Aber in Kassel ist sogar noch eine Erhöhung. Kassel ist sag mal, was ist los mit Kassel? Ganz kurzer Einschub, Moritz.
Ja.
Was ist los mit Kassel? Kassel gilt als die lebenswerteste Stadt Deutschlands.
Ja, das ist Quatsch.
Ja, nee, aber ich möchte mal wissen von den Leuten aus Kassel, warum? Ja. Was ist los bei euch in Kassel? Das scheint ja fantastisch zu sein in Kassel.
Ja,
nächster Urlaub
wir
Kassel.
Oft, nee, wir waren ja jetzt oft da.
Was?
Und ich glaube.
Warum?
Naja, wir waren ja öfter mal in Kassel. Wir sind da im Baunatal. Naja, du einzeln, ich einzeln, wir zusammen.
Ja, aber Baunatal, das ist ja so ein Vorort von Kassel, das war nicht wirklich Kassel.
Ja, aber wir haben ja gewohnt in Kassel.
Ja, das stimmt. Hast du recht.
Du kamst da auch nicht weg, weil der Zug ausgefallen war und das war Warenchaos war. Das heißt, deswegen musst du auch in Kassel schlafen. Ja, das war einfach nur scheiße. Aber also jetzt kann mir, ich war, der Vater meiner ersten Freundin hat auch in Kassel gewohnt. Das ist ja ganz nett. Das kann man mir sagen, ja, da gibt es dann bestimmt nette Sachen und dann gibt es da diesen Berg und dann kann man da so hochkraxeln und dann ist er auch schön grün. Aber die lebenswerteste Stadt in Deutschland, das ist Bullshit.
Duisburg war mit dabei. Erzählen.
Ja,
ich glaube,
Duisburg,
aber
klar, liebe ich ja auch. Klar.
Nee, aber ich glaube, aber das ist wegen der Menschen, Moritz. Die tollen Menschen in Duisburg. Und das ist wahrscheinlich so, sowohl in Duisburg als auch in Kassel ist es so, dass die Menschen da nicht das Gefühl haben, sie müssen performen. Weißt du? Vor anderen.
Ja, das kenne ich
so.
Aus Bremen. Das stimmt.
Ja, genau, Bremen auch.
Du hast nicht diesen Druck, cool zu sein, weil.
Ja.
Das brauchen wir nicht probieren, lass das einfach nicht machen, sondern einfach nur mehr sein. Ja, das sehe ich ein. Die Frage ist ja aber, also wer hat das gewählt, die lebenswerteste Stadt?
Ja, Menschen.
Die Leute selber, die da wohnen.
Nehme ich mal schwer an.
Weil das ist ja nicht repräsentativ, das ist ja Bullshit. So, das heißt, du müsstest ja, also so eine Umfrage, ich würde die ernst nehmen. Du brauchst ja ungefähr, 1020 Leute, 1040 Leute oder sowas?
Ja.
Ab der Zahl ist eine repräsentative Umfrage. Wenn du jetzt dir 1040 Leute suchst und die wohnen ein Jahr in Kassel und dann ein Jahr in Duisburg und dann ein Jahr in Köln, eins in München, eins in Berlin, eins in Leipzig, eins in Paderborn.
Ja.
Und dann nach so 10, 15, 20, 35 Jahren, da fragst du die,
die werden dir ehrlich darauf sagen können, ja, ja, da habe ich mich am wohlsten gefühlt.
Es ist,
und dann ist es für mich eine Umfrage.
Du hast irgendwie recht und es ist, glaube ich, auch wirklich so, also ich sehe hier gerade, ich habe das gerade gegoogelt, ne? Es ist komplett random einfach. Das, ich sehe ja, wenn ich nur auf einen Blick, ja, ich lese nur die Überschriften vor. Städtering-Ranking, ja. Ulm, lebenswerteste Stadt Deutschlands. Dann die drei ostdeutschen Städte gehören dazu. So, dann anderes Thema, Heidelberg, Ingolstadt, Wolfsburg. Hm? Aber ich denke, ja, okay, also es ist wirklich gar nicht. Dann Platz 1, Frankfurt am Main. Also es ist ja, wirklich klar. Jede Stadt mal dabei. Und ich glaube, es gelingt niemandem wahrscheinlich, diese Umfrage so zu gestalten, dass sie irgendwie neutral ist.
Nein, natürlich nicht. Ich wie auch.
Keine
also
Ahnung.
Du fragst ja die also Leute, ja, wie magst du hier wohnen? Ich mag da gerne. Ja, super, schreiben wir auf, danke.
Sicher, Duisburg, woanders ist auch scheiße. Sicher, Duisburg, klar. Mag ich, wieso fragst du das denn? Kommst du aus Düsseldorf oder was?
Krass, aus Maul haben oder was?
Ja, kannst du den anderen ruhig mal sagen, Duisburg ist gut. Schreib mal auf, 10 von 10.
Schreib mal auf, hier, schreib mal auf. Ey, wenn ich morgen in der Zeitung lese, ne, dass Duisburg nicht auf unter der ersten 3 ist, ne, ich weiß, wo du, ich komme nach Hause zu dir. Ich mach dich, ich dicke die Katze.
Genau. Sehr, ey, genau, umgekehrt mal gedacht, vielleicht sind das auch, ich hätte ein bisschen Angst, in Kassel zu wohnen, weil da offenbar alle die Stadt gut finden müssen. Weißt du, ja, man ist da gar nicht mehr frei. So, wo das ich denke, ist so, so
Stockholm-Syndrom.
Ja, ich fänd,
das alte Kassel-Syndrom.
Ja. Ja, und ich finde es auch geil, in einer Stadt zu wohnen, wo alle sagen, die da wohnen, das ist scheiße hier. Das ist schon scheiße hier. Weil ich finde das irgendwie total befreiend, weil ich, das ist ja, ja die Frage, ne? Das ist ja die Frage, also so, ich glaube, das ist auch viel, das macht viel den Charme aus von Berlin. Das ist nämlich so eine Stadt, wo auch Leute, so
nach,
also je länger man da lebt, desto mehr Menschen trifft man, die sagen, ja, ich muss eigentlich auch wegziehen, das ist schon scheiße hier, aber jetzt habe ich mich auch dran gewöhnt.
Ja.
Also, das ist scheiße, ja, scheiße.
Ja, jetzt hänge ich hier. Okay. So, heißt aber, zurück zum Thema, was du brauchst, ist ein heißes Land. Also eigentlich Italien. Du brauchst Italien, Süditalien.
Ja,
da muss ein Café sein. Da brauchst du irgendwas wie im besten Fall Wasser. Oder wenn es kein Wasser gibt, ein Berg.
Ja, oder Rieke war in Montenegro. Habe ich auch Tolles gehört, zum Beispiel. So,
Montenegro,
das muss unfassbar toll sein. Absoluter Geheimtipp. Ganz leeres Land, nur 800.000 Einwohner. Und da gibt es Berge, da gibt es Seen, die haben Strandzugang. Ganz viel, also mehr Zugang.
Ach, geil.
Ja, also das muss richtig, richtig toll sein. Und auch ein bisschen preiswerter als in Deutschland alles. Ja, nur Aperolchen, 12 Euro.
Ich brauche noch
gerade drüber geredet, deswegen weiß ich es. Die Aperolpreise, auch mal ganz wichtig.
Nee, das ist, ich brauche so einen Ort. Weil das brauche ich auch. Ich will, dass es muss warm sein. Also es muss klar sein, wenn ich da hinfahre.
Ja. Willst du, aber bist du jetzt unsicher? Ja, aber kannst du doch nicht da bleiben da jetzt, wo du bist?
Ich kann ja nicht immer wieder in dieses Haus hier fahren.
Ja, aber wenn es schön ist, also kannst ja nochmal nach anderen Sachen gucken. Jetzt, ich finde ja toll, Moritz, dass du dich mal getraut hast, einen schönen Urlaub zu machen. Geh den Weg weiter. Brich nicht ab. Das könnte was für dich sein, Moritz. Guck mal, das nächste Mal vielleicht sogar mit einer funktionierenden Klimaanlage. Warum denn nicht? Probier's mal aus.
Nee, das ist Quatsch. Das ist dieser neumodische Quatsch. Mhm. So, was ist das Nächste, dass ich dann den ganzen Tag mit so einem Taschenventilator rumlaufe oder was? Nee, so einer bin ich nicht.
Bist du nicht, ne?
So eine Mütze, okay. wo oben so ein Ventilator drin ist, dann mache ich nicht.
Ja. Quatsch. Okay, nee, gut. Okay.
Im Urlaub schwitzt man. Sonst kann ich auch nach Kassel fahren.
Also suchst du jetzt aktiv nach einer anderen, jetzt, also, das ist das Schöne, ne? Im Urlaub kann man sich mal damit beschäftigen, wohin man fährt im Urlaub. Ja. Also beschäftigst du dich jetzt damit, welches Land könnte noch was für mich sein, oder wie?
Nee, gar nicht. Was ich mache, ist, ich suche nach so einer Ruine. Ich hätte gerne so eine Ruine, die man dann mit Leuten zusammen als so ein Ferienhaus ausbaut.
Wirklich?
Ja.
Ist dir langweilig, oder was?
Ein bisschen. Nee, das nicht.
Du bist
das
ja
nicht,
komplett aber ich hätte, wahnsinnig. Du hast ultra viel gearbeitet. Du hast ja nebenbei warst du so halb Schuldirektor und hast so eine Schule noch nebenbei geführt, neben tausend anderen Sachen. Du hast noch 3 Kinder. Du bist ja komplett irre. Jetzt hör mal auf, Arbeit zu erfinden. Ey.
Jetzt könnte man natürlich auch irgendwie sagen, man kauft irgendwo ein Ferienhaus, aber dann ist das ja schon so da, ist schon so fertig und dann braucht man das auch so teuer. Aber es gibt ja in Italien, wenn man so durch die Dörfer fährt, ne, dann gibt es da ja so Häuser, die kosten dann da irgendwie 20.000 Euro oder sowas.
Das stimmt.
Aber das ist, also es gab ja diese große Aktion, gerade an der Hacke des Stiefels da, die ganze Region, da konntest du lange Zeit, kannst du heute noch Häuser für 1 Euro kaufen. Weil es so darum geht, dass man sagt, okay, du gibst diese Dörfer, die zerfallen, du kannst die hier kaufen für 1 Euro und die einzige Auflage ist, du musst das hier bewohnbar machen. So, und das so einen Ort suche ich noch, wo man da so eine Ruine hat, die man für richtig wenig Geld bekommt und die baut man dann wieder auf quasi und hat dann da so ein Feriendomizil, das man für sich selber und auch alle, die man kennt, zur Verfügung stellen kann. Sowas hätte ich gerne. Das ist mein nächstes Projekt.
Ich denke, das verstehe ich sehr gut. Ich denke, dass jedes Mal, ich folge so ein paar Seiten, die mir dann immer so italienische Sachen anzeigen. Ja. Und das ist immer so preiswert vergleichsweise. Also, also vergleichsweise einfach nur, weil ich glaube, alles ist preiswerter als eine Wohnung in Berlin.
Ja, gut, das sowieso, ja klar. Aber du hast halt du hast richtig viele Orte, wo richtig viel Leerstand ist, ne? Weil du hast klar, total, jetzt in der Toskana oder sowas, da ist alles voll mit Touris, da machst du alles in Airbnb draus. Aber in diesen Regionen, wo die sich auch viele TouristInnen nicht hin verirren, da ist ja nichts. Da weißt du nur, ja, die sind alle weggezogen in die Städte und jetzt zerfallen hier die Dörfer.
Genau, aber das Problem ist so, also du musst dann, habe ich neulich erst so ein Video gesehen, dann kostet das einfach nur 5.000 Euro, so eine kleine Wohnung.
Genau.
Das ist natürlich insane, aber man muss dann die renovieren.
Ja, und aber ich habe ja, also jetzt, ich habe das ganze das Wissen schon angehäuft. Da mache ich nichts mit.
Ja, ich verstehe. Ja, okay. Aber Moritz, ich sehe dann immer, ja, da bin ich irgendwie so, ich will dann aber direkt dich da begleiten. Muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Mit Lehm und so. Lehm, mit alte Holzdielen.
Wirklich?
Ja, der Lehm. Kann man das selber machen.
Ja, das ist doch super. So, und dann aber, ich würde das gerne richtig mit einem Kamerateam verfolgen lassen. Würde ich dir gerne eins vorbeischicken. Weißt du?
Für die Sendung dann, oder was?
Ja. Ja, nee, ehrlich gesagt, für mich. Also.
Das wäre also, so gut.
Nein, aber ich meine, fände ich eben interessant. Ich gucke sowas total gerne.
Ja, ich auch.
So
ich
Leute, auch. Die dann sagen, hier, da mache ich was Schönes, da mache ich ein schönes Haus draus oder so. Das könnte ich mir vorstellen. Und du, wenn du das machst, das interessiert mich auch persönlich, dann denke ich mir, das ist ja total lustig, jemand, der das eigentlich, also das muss auch schon jemand sein, der das eigentlich nicht kann.
Der es eigentlich nicht kann, ja klar. Ja. Du hast keine Profis da, da guckst du dir nicht an.
Nee, ich will schon Leute sehen, die dann auch so, ich will dich dann auch schon zwei, dreimal so zusammenbrechen sehen und dich auch sehen, wie du so mit Händen und Füßen im italienischen Baumarkt stehst und sagst, hier die Dübel. Ich brauche Dübel.
Dübel. Nee, ich habe das ja, ich habe bei unseren ganzen Renovierungen, also die allergrößten Teile davon auf Patreon begleitet damals. Und dann konnten Leute irgendwie 1 Euro bezahlen im Monat, konnten sich das angucken. Dann habe ich dann aber das fertige Haus von innen nicht gezeigt, weil ich denke, das ist meine Privatsphäre. Leute fanden es nicht gut. Bis heute sind da immer noch Leute, die da 1 Euro pro Monat zahlen und das sind alles, ich spende das ganze Geld. Aber ich habe gemerkt, das hat schon Spaß gemacht. Also vor allem dieses ganze, ja, wusste ich jetzt auch nicht. Wir haben letztens nochmal angefangen, uns die Videos anzugucken, meine Frau und ich, und haben unsere eigene Naivität nochmal begutachtet. Weil so das erste Video, da dachte ich, wir haben jetzt ein Haus gekauft. Fünftes Video, und man denkt, ja, da ist das jetzt noch aufgetaucht. Im 10. Video, glaube ich, fiel der Satz, ja, das ist jetzt gut, das ist jetzt richtig scheiße, aber ich bin ganz ernst, ja, jetzt weiß man das, jetzt wissen wir alles. Weißt du, was kann jetzt noch passieren?
Was
und
kann
dann
jetzt,
sitze ich da 2 Jahre später und denke, ja, stimmt, ihr habt denn das einiges mit dem Dachstuhl und mit den Fundamenten und mit den, also, und die ganzen das wussten wir ja noch gar nicht.
Ja, Moritz, ich war live dabei. Das sind die Podcast-Folgen, die letzten Podcast-Folgen, die Podcast-Folgen von vor 3 Jahren oder von vor 2 Jahren. Da war wirklich, wo ich jeden, also ich habe irgendwann gedacht, also es gab irgendwann mal so eine Grenze erreicht, wo ich dachte, jetzt ist auch nicht mehr lustig. Ja.
Das war bei uns kurz auch
wirklich. Ich habe da gedacht, ja gut, aber ich kann jetzt da nicht ständig nachfragen, wie es denn mit dem Haus läuft, weil das ist ja da ist ja nicht gut. Aber das läuft ja. Und ich habe noch einen Satz zu dir gesagt, nämlich, naja, wenigstens, also bis auf das, also wie würde ich sagen, ihr müsst das ja bis aufs Fundament neu sanieren. Und dann hast du gesagt, nee, mit dem Fundament müssen wir auch mal gucken.
Ja, mussten wir dann ganz neu machen wohl.
Müssen wir ganz toll machen, ja. Also es wäre besser gewesen, wenn das Haus komplett abgebrochen, also wenn ihr das schon alles nicht gehabt hättet, oder? Es wäre wahrscheinlich viel einfacher und wahrscheinlich preiswerter gewesen,
ein neues Haus zu bauen. Das einfach, einfach dann, wenn wir einfach ein neues Haus gebaut hätten, das wäre schon billiger gewesen, ja.
Ja,
und das, mache ich jetzt nochmal in Italien dann. Das will ich gerne nochmal jetzt in Italien machen.
Ja, nee, das ist, finde ich, das ist schon eine Sonneversuchsanordnung. Da kann so viel schief gehen. Das würde ich gerne dann nochmal von dem Kamerateam begleiten lassen. Da ist, glaube ich, viel Potenzial drin.
Ja, das
ich sag mal, Finn Kliman-Potenzial. Also wenn ich meine jetzt nicht,
man stoppt.
Ich meine, dass dann so Sachen schief gehen und so.
Ja, auf jeden Fall.
Ah, das finde ich schön. Ja, okay, also du suchst jetzt also eine Immobilie in Italien, die du renovieren kannst, haben wir gesagt, ja?
Ja, das suche ich jetzt. Das ist mein Ziel für die nächsten Wochen, dass da was zu finden.
Mach's geil, Doppelpunkt, Ruine. Finde ich gut.
Ja, aber ich brauche das, weißt du, ich brauche das, ich brauche irgendwas zu tun, was auch abseits ist von meiner Arbeit, ich brauche irgendwie diesen Input, ich brauche diese Renovierung. Ich sage immer, ohne Heu kann das beste Pferd nicht furzen. Und damit herzlich willkommen zu unserer Kategorie Cooles Deutsch für coole AnfängerInnen.
Cooles Deutsch für coole AnfängerInnen.
Till, jemand fragte uns, wann benutzt man folgenden Satz? Ohne Heu kann das beste Pferd nicht furzen.
Ja, das heißt eigentlich, es geht darum, was zu essen zu haben. Ne? Das ist ganz einfach, es geht darum, was zu essen zu haben. Und das sagt man eigentlich, das ist in so einem Bereich, wo Männer sehr dicke Oberarme haben. Mhm. Ja, also das sind Leute von einer...
Aber nicht, also aber so voll gepumpt, also so...
Nee, richtige Oberarme, also richtig, nee, die sind richtig stark. Das sind starke Männer, die stark körperlich arbeiten.
Ja, ja, aber also okay, also nicht dieses, ich mach so Hanteln, sondern die haben einfach so krasse Oberarme, weil deren Job ist es, dass sie so Klaviere heben, jeden Tag.
Nee, die rütteln Bäume, damit da Oliven runterfallen. Es gibt mittlerweile mechanische Baumrüttler, aber Bäume. Die richtigen Baumrüttler, das sind Baumrüttler, Olivenbaumrüttler, die können das einfach nochmal anders, die können das nochmal besser, die können besser rütteln. Ja.
Ist auch nachhaltiger für den Baum, ne?
Weil es ist viel nachhaltiger, es ist die bessere Form.
Die Schwingung mitnehmen und so.
Genau, die nehmen die Schwingung mit, die gleichen das aus, das tut den Bäumen besser. Und deswegen gibt es jetzt in Griechenland ganz viele Baumrüttler. Ja, die gehen so von, das ist eine Wanderschaft. Ja, Die wandern da wirklich durch das Ganze, wirklich bis in die Pyrenäen rein.
Die machen da richtig Walz. Bis in die Pyrenäen, von Griechenland in die Pyrenäen.
Wo sind die Pyrenäen? Mhm.
Zwischen Frankreich und Spanien.
Genau, da sind die auch. Überall,
Oliven sind.
Wo eine Olive ist, ist der Baumrüttler nicht weit, sagt man auch.
Ja, viele nennen die ja beleidigend die Olivenheuschrecken. Und das ist ja natürlich gemein.
Das ist frech, das sagt man nicht mehr. Das war eine dunkle Zeit, das sagen wir heute nicht mehr. Also Olivenbaumrüttler, toll. Und das sind eben Männer, die haben so ganz dicke Oberarme. So, und es ist, also man kriegt die Leute, kriegt man für... also ein kleines Salär, aber auch für Speis und Trank. Das ist ganz wichtig. Ja? Das heißt, man verpflichtet sich, den 100 Euro zu geben. 100 Euro kostet das Baumrütteln. Ja?
Also, aber pro Person, also nicht insgesamt, sondern pro Person, weil du kannst ja, also du brauchst ja oft mehr als einen Rüttler. Die gehen ja als Bagage.
Zehn Bäume, 100 Euro.
Okay, ja.
Für einen Zehner. Also der rüttelt aber richtig doll.
Ja,
der rüttelt richtig, also das kostet richtig Kraft. Der rüttelt teilweise da 10 Minuten dran.
Naja, und das ist ja die Kunst, ne? Dass nur die Oliven fallen, aber wirklich so gut wie keine Blätter. Ja.
Genau, das kriegt eine mechanische Maschine nicht hin. Dann rütteln die und so. Genau, und dann ist es eben ganz wichtig, und das ist eine alte Tradition, sowohl aus Spanien als auch Frankreich, als auch Griechenland.
Und Italien lassen die aber aus, ne?
Italien lassen die aus.
Über die Schweiz.
Ja. Da haben die, das kann ich ja nochmal sagen, es ist oft so, griechisches Olivenöl wird dann verschifft nach Italien und als italienisches deklariert, kommt aber eigentlich aus Griechenland. Und da hat sich die Baumrüttler-Gewerkschaft irgendwann entschlossen zu sagen, Italien gar nicht mehr. Und das ist ganz interessant. Deswegen schmecken auch italienische Oliven anders, weil die mechanisch gerüttelt werden. Das merkt man richtig so. Die schmecken so ein bisschen, müsste man darauf achten. Italienische Oliven oft so ein bisschen metallisch im Abgang. Müsste man darauf achten. So, auf jeden Fall ist es so, die Baumrüttler, die kriegen also immer was Nettes hingestellt. Ja? Eine nette Platte, einen netten Käse oder so. Und wenn der fehlt, dann sagen die, Moritz, vielleicht kannst du noch mal sagen, folgenden Satz.
Ohne Heu kann das beste Pferd nicht furzen.
Ja, so. Ja. Und dann wissen die, okay, wenn jetzt hier nicht dringend was in die Fressluke reingeschoben wird, dann können die da nicht weiter arbeiten, weil die brauchen natürlich immer unfassbar viel Protein, weil die so dicke Oberarme haben. Ja klar, also das bitte sagen. Also wenn ihr, solltet ihr nochmal umschulen wollen auf Baumrüttler, Olivenbaumrüttler, dann merkt euch schon mal diesen einen Satz, der ist sehr, sehr wichtig.
Ja, aber das ist...
Natürlich auf Griechisch, das kann ich jetzt nicht, aber müsst ihr dann gucken, müsst ihr dann nachschlagen.
Ja, aber das ist jetzt... Bevor jetzt die Fragen wieder kommen, das ist aber jetzt, das ist ein Ausbildungsberuf oder ist das mittlerweile studiert? Da musst du, eigentlich ist das ein Ausbildungsberuf.
Das ist ein Ausbildungsberuf. Also klar, da gibt es jetzt mittlerweile auch Baumrüttelmanagement natürlich, klar. Also für die oberen Ränge dann, ne? Du bist von der Baumrüttler-Gewerkschaft, gibt es dann da auch dementsprechend andere Ämter. Aber das ist normalerweise, ist das ein 3- bis 5-jähriger Ausbildungsberuf. Du rüttelst erst mit den Kleinen, mit den kleinen Bäumen. Ja, und du lernst, klar, du lernst natürlich auf den kleinen Pflanzen und dann rüttelst du dich so Stück für Stück die Karriereleiter nach oben.
Rüttelst du die nach oben, ja. Also, du hast quasi 3 Jahre Ausbildung und danach 2 Anerkennungsjahre, ne? Also
richtig. Reicht natürlich dann ein Anerkennungsjahr, und das musst du aber in einem Betrieb machen, wirklich 200 Kilometer außerhalb von deinem Dorf, musst du dann dahin, ja, und musst du dann. Musst du dann auf Olivenwalz, viele campen dann auch. Also, viele sind dann wirklich im Oliven ein und schlagen da ihre Zelte auf.
Naja, ist aber auch schlau. Also du musst ja diese Verbindung haben. Du musst ja die Bäume kennenlernen, die du da rüttelst. Also das ist ja
natürlich.
Du musst eine Art von Beziehung eingehen am Ende.
Absolut. Das ist, also bei einer mechanischen Rüttelung ist es so, oder einer vollautomatischen Rüttelung ist es so, das ist eben ein gewaltvoller Akt. Ja? Und ein richtiger Baumrüttler sagt, das ist eigentlich eine Geste der Liebe. Ja? Die, ist ein Tanz, sozusagen die Bäume, ja, absolut, ist ein Tanz, um die Bäume von den Oliven zu befreien. Ja. Ja, Moritz, das war cooles Deutsch für coole AnfängerInnen, würde ich sagen, oder?
Ja, dann machen wir heute nur eine
oder nee, noch zwei mehr? Moritz, bitte. Ich habe
Nummer 2.
Gerne, ja.
Ich frage dich, wann genau benutzt man den Ausdruck heiliger Bimbam, wurden wir gefragt.
Das ist eigentlich immer so, wenn 1600 schlag mich tot bis 1800 schlag mich tot, in diesem Zeitraum, wenn der Blitz in die Kirche einschlägt. Ja, und jemand steht davor und sieht das und dann geht die Kirche und durch den Blitz geht auf einmal die Glocke. Ja?
Ah, okay.
Und da sagt man heiliger Bimbam.
Ah, okay. Weil man davon ausgeht, das ist ein Zeichen von jemandem?
Ja, also das ist ein Zeichen von Gott.
Wahrscheinlich von Gott.
Also das ist ein Zeichen von Gott. Ja, und dann haben die da wieder eine Hexe verbrannt.
Ja. Ja, ja, Kassel eben. Ja. Wann genau, Nummer 3, behauptet man, jemand sei pünktlich wie die Feuerwehr?
Das sind HandwerkerInnen, die zu früh kommen. Ja, und zwar viel zu früh.
Also, dass du so vereinbart ist 8 Uhr?
Nee, vereinbart ist so 7 bis 10 Uhr kommen wir, ja, morgens. 7 bis 10 Uhr. Die steht um 16:30 auf der Matte.
Das hatte ich.
Super nervig.
Ja, das hatte ich wirklich.
Ja.
Ich hatte das bei den Maurern, die dann meinten, ja, wir kommen dann morgens.
Ja.
Und dann bin ich um 6:30 mit den Kindern aufgestanden. Und da war der schon draußen, aber es war Herbst. Deswegen hatte er sich noch so eine Lampe, so einen Strahler angemacht vor unserem Schlafzimmer.
Super.
Und fing da an, den Krams zu mauern. Man, ja, ich war schon wach. Ich bin dann schon mal rumgekommen.
Das fasziniert mich dermaßen.
So krass.
Es ist wirklich abgefahren, was manche Leute so für Lebensrhythmen haben, dass sie so ultra früh aufstehen. Das ist so krass. Und ich habe das erst neu.
Ja, kann man ja machen. Aber dann noch nicht losfahren bei 4 Grad und dann in irgendwelche Wände mauern. Das ist einfach nur verrückt.
Bitte, steht auf, wann ihr wollt. Aber mir ist das jetzt erst neulich erst klar geworden. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Ich habe mit so einem Komparsen, es gibt einen Komparsen in einem der Einspieler, die bei Till Tonight kommen. Und dann hat er mich gefragt, ja, was machst du denn da für eine Sendung? Dann habe ich das erzählt. Und dann hat er gesagt, der hat ein Foto mit mir gemacht, vorsorglich, und hat dann gefragt, wer ich bin. So. Und dann habe ich das erzählt, und hat gesagt, das tut mir leid, ich kenne dich wirklich gar nicht, weil du kommst ja, und dann habe ich das erst verstanden, das war so ein geiler Satz, der war ein bisschen älter. Gesagt, du kommst ja so spät wahrscheinlich. Da habe ich gar nicht verstanden, was der meinte. Und dann habe ich gedacht, ich komme in Fernsehsendung. Der denkt noch so linear, das habe ich gar nicht gecheckt. Aber
natürlich.
Komme in Fernsehsendung, das heißt, ich bin gar nicht in seinem Radar, weil die so spät laufen.
Da schläft
da ist er schon im Bett. Ja, klar. Ja. Und dann habe ich erst festgestellt, der ist so, was hat er mir gesagt? 17:30 oder so steht er auf. Ja, klar. Dann ist er natürlich platt.
Ja, klar, da bist du um 22 Uhr, aber spätestens in der
aber
Falle.
Aber spätestens, natürlich. Ja. Ja, so, dann habe ich gedacht, Sinn. Dann habe ich nochmal, ich habe neulich erst wieder sowas gelesen, wann Deutsche ungefähr aufstehen, und habe mir gedacht, boah, das ist mir 2 Stunden zu früh. Aber also ich meine, viele müssen das ja und so, ich verstehe das schon alles, aber das war mir einfach gar nicht so klar, wie früh Leute aufstehen und dann, wie früh die ins Bett gehen. Also, wann gehst du ins Bett,
verrückt.
Moritz? Wann gehst du ins Bett?
Zwischen 12, meistens so, also in der Schulzeit rum so um 12.
Okay, das finde ich normal. Ja, um 12 ins Bett, um 1, ich gehe immer so 12 bis 1 Uhr ins Bett, manchmal auch um 2. Aber
genau, irgendwann
ich gehe
so da,
nicht vor, also wirklich, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal vor 12 Uhr nachts ins Bett gegangen bin.
Nee, ja? Ich gehe um 12 ins Bett und dann lese ich noch. So lange, bis ich einschlafe und dann stehe ich um 6:30 auf. Ja.
Genau, so, das, genau, will ich wahnsinnig auch, weil 6,5 Stunden Schlaf nur, wäre mir zu wenig, aber ja, muss man ja. So, und ich werde das wahrscheinlich, wenn ich jetzt Kinder haben, würde ich das wahrscheinlich aber genauso machen, weil ich mir immer denken würde, ja, aber ich bin ja jetzt erwachsen, ich darf ja jetzt bis 12 aufbleiben. Ich finde das so, wenn man um 11 ins Bett geht, ja wirklich, ich bin komplett, ich weiß, es ist total gaga, aber ich denke dann jedes Mal, ja, ich bin ja erwachsen, ich will ja jetzt auch nicht, ist doch geil, dass ich so, also, das jetzt darf. Das denke ich immer noch. Ja, ich bis 12, weil ich finde, wenn man so um 11 schlafen geht, ich fühle mich da wie ein Kind. Oder um 10. Das ist irgendwie für mich, das ist doch keine Zeit. Also verstehst du das? Das ist für mich irgendwie total.
Also früher musste ich dann manchmal ja schon um 8 in der Schule sein, als ich so Workshops gegeben habe. Die waren eine Stunde entfernt.
Richtig.
Das heißt, ich musste um 6 aufstehen. Und dann bin ich dann irgendwie um 11 im Bett gelegen, hab gedacht, was, ich schmeiß mein Leben hier weg. Ich bin Anfang 20, jetzt liege ich hier im Bett um 23 Uhr oder was?
Das ist doch nicht geil.
Was ist das denn für eine Scheiße?
Ja, und dann ist man aufgewesen bis 2 Uhr nachts und am nächsten Tag stand man komplett übermüdet in der Schule. So hat man's gemacht. Ja,
auf jeden Fall.
Toll. Ja,
hab ich auch gemacht. War richtig dumm.
Ja, ich weiß, hab ich auch gemacht. Es ist so daneben. Aber es ist irgendwie, ich bin dann so richtig bockig. Ich will dann so bockig nicht schlafen. Selbst wenn ich wüsste, es ist total gut, wenn ich jetzt einfach früh ins Bett gehe, wäre richtig gut.
Nee, mach ich nicht. Nee, sehe ich nicht ein. Sehe ich auch nicht, ein.
Leute, lasst euch bitte nichts vorschreiben. Ja, ihr bestimmt euer Leben. Steht auf, wann ihr wollt. Geht ins Bett, wann ihr wollt. Und hört einen Podcast, den ihr wollt. Hört Talk ohne Gast. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Das war's mit Cooles Deutsch für coole AnfängerInnen. Tschüss.
Fritz ist eine Produktion des RBB.